Ja, der Predigtext für den heutigen Sonntag ist aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 15 und 16. Und er nimmt das eigentlich auch gleich auf, was wir gerade gehört haben und gesungen haben. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Und genau, da gibt's den zum Mitlesen. Durch Jesus wollen wir Gott also jederzeit unser Lob als Dankopfer darbringen. Es ist sozusagen die Frucht der Lippen, die sich zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, die Gott gefallen. Das ist aus der Basisbibelübersetzung, diese Version. Wer eine Bibel mit hat, kann gerne nachlesen, wie es in anderen Übersetzungen steht. Und wir werden auch ein bisschen zurückschauen auf das Kapitel 12. Liebe Gemeinde, was führt uns denn zur Dankbarkeit? Diese Frage ist hier schon angeklungen. Was führt uns denn zur Dankbarkeit? In Hebräer Kapitel 12 lesen wir, dass Jesus uns Gott in seiner Wahrheit vor Augen geführt hat. Dass Jesus uns Gott in seiner Wahrheit vor Augen geführt hat. Und deswegen können wir in Jesus sagen, dass wir keine Furcht mehr haben müssen vor einem Gott des Zorns, so schreibt der Hebräerbrief. Es heißt ja in Vers 18, es gibt keinen Altar des Zorns mehr, es gibt keinen Berg des Feuers mehr, aber es gibt die Stadt des lebendigen Gottes. Es gibt diese Aussicht auf eine Zukunft der Geborgenheit, Sicherheit und Liebe und es gibt die Gemeinde der Erstgeborenen. Und das ist interessant, dass der Hebräerbrief hier das Wort Erstgeborene verwendet, so wie wir es ja in Johannes 3, Vers 16 auch hören, dass Gott seinen Eingeborenen, seinen erstgeborenen Sohn geschickt hat. Das ist hier eine Parallele. Es gibt die, die uns vorangegangen sind, heißt es beim Hebräerbrief, und es gibt den einen Mittler des neuen Bundes, Jesus. Und das, was er durch sein Sterben, durch sein vergossenes Blut geheiligt hat, sagt der Hebräerbrief, das spricht lauter als das Blut derer, die unschuldig zu Tode gekommen sind. Ich glaube, Dank beginnt mit dem Erinnern. Und das ist hier ganz wichtig, dass wir mit dem Erinnern beginnen, wenn wir danken wollen und wenn wir ein Leben in Dankbarkeit führen wollen. Im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was führt uns zur Dankbarkeit? Das Erinnern. Was ist eigentlich geschehen durch Gottes Wirken in Jesus? Wir dürfen uns die Zeit nehmen, uns erinnern an die Geschichte derer, die durch Jesus in ein neues Leben getreten sind. Vielleicht sind das ja eure Eltern oder deine Großeltern. Vielleicht sind das die Geschichten unserer Vorfahren, die von dieser Liebe Gottes erstmals so berührt waren, dass sie sich ihr ganz ausgeliefert haben. Danken beginnt mit Erinnern. Für andere, für uns sind es vielleicht die Geschichten der Menschen, die wir selber nicht immer kannten, aber die mit einem Mal für uns selbst zum Anstoß geworden sind. Menschen, die in unser Leben getreten sind, die tiefer in uns hineingeblickt haben, die uns nicht nur oberflächlich gesehen und doch nicht erkannt haben. Menschen, die einen geistlichen Sinn hatten und mit diesem geistlichen Sinn in uns hineingesehen haben und die sich die Zeit genommen haben für uns und die uns erzählt haben von der guten Nachricht, dass Gott uns längst kennt und liebt. Da war also einmal dieser Blick auf uns mit den Augen Jesu. Da hat mich jemand so angesehen, wie Jesus mich angesehen hat und immer noch ansieht. Da schaut jemand so ernst und tief in mich hinein und er oder sie lässt nicht locker. Und die Liebe Jesu strömt mit einem Mal herüber zu mir. Und ich werde ergriffen von diesem Blick, der eigentlich der Blick Jesu ist. Und dafür dürfen wir dankbar sein, wenn es solche Menschen gegeben hat, die mich nicht losgelassen haben. Und durch die der Blick Jesu durchgedrungen ist zu mir in mein Innerstes. Wenn wir wirklich auf den Kern der Dinge gehen, dann stellen wir fest, das hat mit diesen Beziehungen zu tun. Dass da Menschen waren, die diese Zeit und diese Leidenschaft für mich hatten und aus ihnen die Liebe Jesu herausgesprochen hat. Das schließt natürlich auch die Frage ein, ob ich selbst auch so ein Mensch sein will. Das ist ja heute nicht leichter geworden in einer Zeit, die immer mehr beschleunigt. Wir haben vorhin von der Party der Jugend gehört, zu Halloween. Wie viele Jugendliche brauchen das einfach, dass jemand Zeit für sie hat? Wer hat noch Zeit für andere? Wer hat noch Zeit für das beständige Gebet für ihn oder sie oder für diesen Blick in den anderen hinein? Für diese tiefergehende Beziehung, in der die Liebe Jesu auch den anderen erreicht, weil sie mich antreibt, Zeit und Zuneigung und Liebe zu verschenken, so wie Gott auch mir Zeit und Zuneigung und Liebe geschenkt hat. Ich glaube, ein großes Defizit heute ist, dass wir diese Kultur des Erinnerns und des Gedächtnisses nicht mehr pflegen. Dass wir uns so wenig erinnern und damit so wenig aneignen und vergewissern, was die Liebe Gottes in Jesus in unserem Leben ausmacht. Manchmal denke ich, wir sind auch ein bisschen davon beeinflusst, dass wir ja denken, das lässt sich irgendwo abspeichern. Auf irgendeiner Festplatte liegt es dann und wir müssen nur irgendwann darauf zugreifen. Irgendwann könnten wir es vielleicht brauchen, diese Erinnerung. Nein, so ist das Leben aber nicht. Die Erinnerung an die Liebe Gottes in meinem Leben soll lebendig bleiben. Die Erinnerung an die Menschen, die diese Liebe Gottes in mein Leben hineingespült hat, diese Erinnerung braucht einen Platz in der Mitte meines Lebens. Ich darf mich täglich vergewissern, dass ich nicht nur materiell alles habe, sondern dass ich vor allem diese Liebe Gottes habe, dass sie mir zugetragen wurde und dass sie mich erreicht hat. Ich habe die Liebe Gottes täglich zur Verfügung. Ich muss nur zugreifen. Irgendwann hat sie sich bei mir angemeldet. Und jetzt habe ich eine neue Perspektive. Liebe statt Furcht, eine Stadt des lebendigen Gottes, heißt es im Hebräerbrief, keinen dunklen Berg des Zorns mehr. Und in 12,28 in Hebräer sagt der Schreiber hier, das, was uns in Jesus gehört, ist ein unerschütterliches Reich. Ein unerschütterliches Reich heißt, dass die Zukunft zeigen wird, dass die Liebe Gottes erhalten bleibt, während alles andere vergeht. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder dafür Zeit nehmen, für diese Aneignung dessen, was in unserem Leben einmal geschehen ist, aus der Liebe Gottes heraus, dass wir uns das vergegenwärtigen und dass wir daraus auch selber Zeit haben für Menschen um uns, weil Gott sich eben Zeit nimmt für seine Geschöpfe. Nehmen wir uns diese Zeit oder hetzen wir anderen Dingen nach, die uns auf den ersten Blick verheißungsvoller erscheinen, mit denen wir uns scheinbar besser verewigen könnten? Unsere Endlichkeit, dass Zeit einfach auch vorbeigeht, ist manchmal schwer zu ertragen. Und dagegen wird angekämpft. Wir bleiben fit und gesund, damit wir älter werden. Jede medizinische und kosmetische Technik ist uns recht. Die Fantasien, wie Menschen immer älter werden oder auch über die physische Gesundheit hinaus immer wieder leben können, diese Fantasien nehmen heute gar kein Ende. Trauen wir uns da, uns noch Zeit zu nehmen für diese Sicht auch, dass wir endlich sind, dass wir eben nicht ewig leben werden, die eigene Endlichkeit aushalten. Das geht, wenn ich mir immer wieder bewusst werde, wie andere sich nicht zu schade waren für mich, wie andere ihre Zeit in mich investiert haben, wie andere ihre Liebe und die Liebe Jesu in mich hineingelegt haben und dann nicht auf die Zeit geachtet haben. Und die eigene Endlichkeit aushalten, das geht gut, weil ich weiß, dass ja über meine Endlichkeit hinaus sein Reich wächst, dass dieses Reich Jesu wächst. Jedes Mal, wenn ich die Liebe Gottes in Jesus anderen zukommen lasse, wächst dieses Reich Gottes. Mein Reich ist schon mitten unter euch, sagt Jesus. Was heißt das eigentlich? Das heißt doch nichts anderes, als dass es jetzt passieren kann, da wo Menschen sich aufeinander einlassen und diese Liebe miteinander teilen, wo Menschen Zeit haben füreinander, wo die Liebe strömen kann, wo Endlichkeit kein Fluch, sondern eine Chance ist. In Kapitel 13 am Anfang sagt der Hebräerbrief, bleibt fest in dieser Liebe. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. So ein Beispiel, ja. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Ihr könntet Engel beherbergen. Ich habe so praktisch gedacht, hat jemand beim Kaffeedienst nach dem Gottesdienst vielleicht schon mal einen Engel bedient? Habt ihr das schon mal gemerkt, dass ihr jetzt gerade einen Engel bedient habt? Oder mehrere, wer weiß, warum nicht? Und wir dürfen dann natürlich auch hoffen, dass uns die Menschen dann auch so behandeln, wie Engel uns behandeln würden. Ne? Das wäre auch nett, wenn man Kaffee ausschenkt, wenn wir einen Dienst tun mit frischen Zutaten. Dann heißt es weiter, denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen, und an die Misshandelten, weil ja ihr auch noch im Leib lebt. Der Gedanke, dass ich so froh bin, wenn ich nicht im Gefängnis hocken muss, dass ich dafür dankbar bin, dass ich so froh bin, dass meine Frau, meine Tochter nicht misshandelt wurden, dass mein Sohn nicht gefoltert oder auf der Straße zusammengeschlagen wurde. Auch das ist wichtig. Aber im eigentlichen, im biblischen Sinn beginnt die Dankbarkeit da, wo ich sie selbst erfahren habe. Wo ich erfahren habe, dass jemand an mich gedacht hat und nicht an mir vorbeigegangen ist. Jemand, der wusste, dass er in meinem Blick irgendwo auch auf Jesus stoßen wird, auf den Jesus, der in mir bereits sein Werk begonnen hat. Und deshalb hat mir dieser jemand auch seine Liebe gezeigt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, Jesu Liebe, das ist die Liebe, die keinen Schmerz und keinen Verzicht scheut, die kein Leiden scheut, wenn es dem anderen hilft. Und was hilft mehr, als dass Menschen auch diesen Jesus kennenlernen? Ich finde das heute wichtiger denn je. Wir sehen Menschen, die leiden, und sie sind in unserer Nähe, allein, einsam, hilfsbedürftig, vielleicht gar nicht zuerst materiell. Und Jesus fragt in Matthäus 25 danach, wie wir hier leben. Ob unsere Dankbarkeit auch zu etwas wird, was sich auswirkt. Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig, krank oder im Gefängnis, heißt es in Matthäus 25. Und diese Frage und die Antwort Jesu bringt das auf den Punkt. Was wir unserem geringsten Bruder, unserer geringsten Schwester getan haben, das tun wir Christus. Wie oft begegnet uns Christus jeden Tag neu im Anderen? Er selber will uns begegnen im Anderen und er will uns beschenken, wenn wir uns auf den Nächsten einlassen. Das sind die Tatsachen, die mich, die uns dankbar machen können. Und wie können wir danken? Das ist die zweite Frage. Das ist eine spannende Frage in der Bibel, weil das immer wieder auftaucht, was soll das Volk Gottes denn tun, um seine Dankbarkeit auszudrücken? Und immer wieder werden Menschen darauf gestoßen, dass es da nicht um den Kult geht, nicht um einen Gottesdienst im üblichen Sinn, sondern in unserem Text heißt es, Dank ist die Frucht der Lippen, die sich zu seinem Namen bekennen. Und Dank heißt, Gutes zu tun und mit anderen teilen. Das heißt, wir dürfen etwas mit unserem Mund tun und wir dürfen etwas mit unseren Händen tun. Mit unserem Besitz, mit unserem, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Wir dürfen ihn bekennen und wir dürfen auch das weitergeben, was wir selber erfahren haben, nämlich praktische Liebe. Was wir heute getan haben, ist Gottes Lob und da ist Bekenntnis drin. Wir drücken gemeinsam etwas aus von der Dankbarkeit. Wir rücken die Verhältnisse ins rechte Licht. Wir machen deutlich, dass wir ja nicht aus uns selber all das zu Wege bringen, was wir sehen. Wir können uns am Ende nicht für uns selbst rühmen. Unsere Dankbarkeit gilt Gott. Aber die Frage ist, wie geschieht das auch außerhalb dieser Mauern? Wie geschieht das außerhalb eines Gottesdienstes, da wo wir im Alltag sind? Wie kann mein Lob Gottes aussehen, wenn es die Arbeit ist, in der ich stecke, wenn ich eigentlich den Kopf frei haben muss für Pflichten und Aufgaben und für Beziehungen? Ist da Dankbarkeit dann auch etwas, was meine Ausstrahlung ausmachen kann? Dass ich diese innere Haltung in den Alltag mitnehme, dass ich mein Leben, meine Familie, meine Begabungen, meine Errungenschaften, all das nicht mir selbst, sondern der Gnade und Liebe Gottes verdanke? Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir sagen, wir bekennen mit jedem zweiten Satz ein Gottlob oder sowas sagen müssen. Irgendwelche anderen schnell zu Floskeln verkommenden Vokabeln müssen nicht aus uns heraussprudeln. Aber die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, das sind oft Menschen, die sich dann positiv über uns äußern. Da entsteht Frucht, wo Menschen sagen, mit dem arbeite ich gern zusammen. Ihre Gemeinschaft tut mir gut. Menschen, die unsere Gesellschaft suchen, unsere Gemeinschaft schätzen, weil sie merken, dass mehr dahinter ist, wenn wir mit ihnen reden, mit ihnen umgehen. Und die zweite Form der Dankbarkeit sind die praktischen guten Taten, die heute kaum mehr so als Lebensmotto bei Menschen zu finden sind in ihren Herzen. Mit anderen teilen, was wir haben. Gutes tun da, wo so wenig Gutes geschieht, wo Hilfe notwendig wäre. Institutionalisiert geht das heute schon. Ja, jede größere Firma legt Wert auf Corporate Social Responsibility, auf diese Verantwortung für im sozialen Bereich. Gutes tun und darüber reden ist das Motto. Jede Firma soll auf der Seite der Wohltätigkeit ein Zeichen setzen. Das macht sie vertrauenswürdig. Das gehört heute dazu. Die Mitarbeiter machen natürlich alle mit. Das kann schon anstiftend sein für eine neue Sicht im Leben. Aber es ist zunächst einmal eine Marketingidee, würde ich sagen. Dankbarkeit gegenüber Gott ist etwas zutiefst Intimes. Da sehe ich zwar von außen irgendwann mal auch, dass da jemand Gutes tut, aber es geht nicht um die Sichtbarkeit für meine Umgebung. Davon steht hier nichts. Es geht darum, was Gott gut findet, was ihm gefällt, was er gern in meinem Leben sehen würde an praktischer Dankbarkeit. Das heißt ja nicht Ernte Stolz. Das heißt Ernte Dank. Es gibt manchmal so Firmennamen, gell? Ernte Stolz. Also da in der Landwirtschaft, da hat man das wahrscheinlich schon. Aber wir sagen Ernte Dank. Das heißt, den Zehnten in den Tempel tragen, das Haus der Gemeinde aufbauen, ja. Das, was wir heute getan haben, ein Opfer zusammenlegen, speziell für unsere Arbeit als Gemeinde, für unser Leben. Aber es heißt auch, dankbar sein mit Herz, Mund und Hand. Kreativ sein wie bei einem persönlichen Geschenk. Wenn ich weiß, das ist meine Mutter, der ich etwas schenke, mein Ehemann, meine Ehefrau, dann weiß ich, da geht's um mehr als einfach nur, können Sie das mal einpacken. Kreativ sein und es dann schenken, indem wir unser Herz offen halten, indem wir die Erinnerung wachhalten, was er dir Gutes getan hat, indem wir an der richtigen Stelle den Mund auftun, indem wir an der richtigen Stelle Gutes tun und von dem, was wir haben, mit anderen teilen. Und wie kann das für die MOGA aussehen, für uns als Gemeinde? Dazu habe ich noch diesen Vers aus Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Oder es heißt dann hier, in die ich euch weggeführt habe, betet für sie, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Ich glaube, wir sind auch als Gemeinde herausgefordert. Die Gemeinde ist seit bald 150 Jahren in diese Stadt hineingestellt. Dankbar sein als Gemeinde heißt auch, dass wir dieser Stadt in die Augen sehen müssen. Dass wir da näher hinsehen müssen. Dass es nicht einfach nur dieses Vorübergehen an Menschen hier in dieser Stadt ist, sondern dass wir dieser Stadt in die Augen sehen dürfen, so wie Jesus diese Stadt und den Menschen dieser Stadt in die Augen sieht. Wie er tiefer sieht, nicht nur an der Oberfläche bleibt. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch miteinander tun. Der Stadt in die Augen sehen, an ihr Handeln und ihr Zeit widmen und für sie beten. damit es uns wohler geht, ist hier die Verheißung. Amen.